Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Lässt sich Normalität mit Statistik berechnen? Was macht es mit uns, wenn wir nicht dem Durchschnitt entsprechen? Was haben Zahnspangen mit den alten Griechen zu tun?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser dritten Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen. Besonders einfach hat es uns die Normalität nicht gemacht bisher. Schon bei der ersten Annäherung an die Normalität der Dinge haben sich Brüche aufgetan. Die scheinbar nüchternen Messeinheiten hinter den Normen, aus denen wir unsere alltägliche Normalität bauen, ließen sich jedenfalls nicht so genau fassen wie erwartet. Die unverrückbaren Einheiten von Kilo, Grad oder Meter haben sich gleichzeitig als sehr präzise und doch als völlig beliebig erwiesen. Verlässlichkeit sieht jedenfalls anders aus. Die Messungen, so hat sich gezeigt, sind zwar in sich sehr präzise, ganz exakt. Der Punkt, von dem aus gemessen wird, ist jedoch beliebig gesetzt und damit relativ. Das gilt wohl für jede Definition von Normalität. Sie existiert immer nur im Verhältnis zu einem Bezugspunkt. Wenn normalerweise alle 3 Minuten eine Straßenbahn kommt, nur heute nicht, dann ist das nicht normal. Wenn ein Zug jede Stunde fährt und plötzlich alle 3 Minuten kommt, dann ist auch das nicht normal. Wir bleiben auch in dieser Folge bei den Zahlen und der Normalität, die sie beschreiben. Doch der Bezugspunkt ändert sich, denn diesmal rückt der Mensch in den Mittelpunkt. Er wird zum Maß aller Dinge, genauer gesagt zum Mittelmaß. Wir wollen uns ansehen, inwieweit der ganz normale Mensch, der Durchschnittsmensch, uns etwas über die Normalität von morgen erzählen kann. Werden diese Werte verlässlicher, wenn der Mensch als Maß der Dinge dient? Sind die Zahlen dann handfester und irgendwie greifbarer, wenn wir von uns selbst ausgehen? Oder sind sie ebenso beliebig wie die Normen, mit denen wir die Dinge rund um uns, die Welt um uns vermessen? Dass die Zahlen verlässlicher werden, wenn es um die Menschen geht, diese Annahme entkräftet die Philosophin Liz Hirn im Handumdrehen. Liz Hirn sitzt an meinem Küchentisch und gibt sich auch mit einfachen Antworten nicht zufrieden. Das gehört wohl zum Beruf der Philosophin dazu. Ihr hat es in Sachen Zahlen ein ganz alltägliches Beispiel aus der Medizin angetan.
Wie schaut eigentlich die perfekte Zahnstellung aus? Und ich habe mir darüber überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Ich dachte mir auch, ja, da gibt es irgendein medizinisches Kriterium, irgendein Winkel, der perfekt ist, irgendwas, was man. Aber das gab es nicht. Also die Frage, die war die, wie kann man eigentlich sozusagen das ideale Gebiss festlegen? Ja? Und der Rückgriff war, und jetzt kommt's, auf die antiken Figurenköpfe. Also man hat sozusagen einen Punkt angenommen in der Vergangenheit, ein Schönheitsideal, also eine Schönheitsnorm in der Vergangenheit, um zu sagen, passt, wir messen jetzt das aus und das ist sozusagen das, worauf wir es anlegen. Und ich fand das bis jetzt unfassbar faszinierend, warum wir auf das zurückgreifen und nicht sagen, okay, vielleicht sind einfach unsere Zähne wachsen einfach unterschiedlich oder haben vielleicht einen ganz anderen Winkel, aber dieser Beschluss zu sagen, jetzt setzen wir es auf diesen Punkt fest und von dem messen wir und dann können wir auch diese Normalität von diesem gesetzten Punkt, der total willkürlich sein kann, Und von dem aus aber machen wir eine total straighte Forschung und sagen, da ist jetzt normal, da ist jetzt der Bereich, der darüber hinausgeht. Das finde ich schon ziemlich stark.
Wir verpassen unseren Kindern also Zähne wie die der alten Griechen. Oder besser gesagt überhaupt nicht. Denn in der Antike war die Medizintechnik kaum auf dem heutigen Stand. Diese idealen oder idealisierten Gebisse hat es daher wohl nur auf leblosen Statuen gegeben. Mit ihnen wurde kein Bissen gekaut und kein Lächeln geschenkt. Man muss also davon ausgehen, dass niemand solche Zähne hatte. Diese Körpernorm sagt auch nichts darüber aus, ob diese Zahnstellung medizinisch überhaupt sinnvoll ist. Generationen von Gebissen sind also antik geformt. Anhand der Abweichung von dieser Norm in präzise gemessenen Millimetern entscheidet sich sogar, ob die Krankenkasse eine Zahnregulierung bei Kindern bezahlt. Die Zahlen, sie werden nach und nach immer suspekter. Aber geben wir den Zahlen und der Normalität noch eine Chance. Reden wir gemeinhin über den normalen Österreicher, die normale Österreicherin, so meinen wir das statistische Mittel. Aber lässt sich diese Person statistisch mit Zahlen überhaupt errechnen und beschreiben? Frau Österreicher war im Jahr 2023 im Schnitt 44,5 Jahre alt und hatte eine Lebenserwartung von 83,76 Jahren. Herr Österreicher ist im selben Jahr 42 Jahre alt und kann mit einer Lebensspanne von 78,8 Jahren rechnen. Gestorben wird im österreichischen Normal zu 34% an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu knapp 23% an Krebs. Diese beiden Todesursachen machen damit 6 von 10 Sterbefällen aus. Diese Zahlen der Statistik Austria sagen uns viel und doch herzlich wenig um unsere Normalität. Denn aus diesen Daten lässt sich zwar einiges ableiten, sicher nicht der typische Durchschnittsmensch. Die stichfesten Daten haben ihre Tücken. Fragt man bei der Statistik Austria nach diesen Zahlen zu Österreich, so bekommt man sie gleich mit einer Relativierung und dem Hinweis auf Vorsicht bei der Interpretation geschickt. Durchschnittspersonen zu konstruieren, ist statistisch gesehen problematisch. So können sich etwa die einzelnen Durchschnittswerte gegenseitig widersprechen. Zum Beispiel, die österreichische Frau hat im Durchschnitt 1,48 Kinder und ist 44,5 Jahre alt. Allerdings haben 44,5-jährige Frauen im Durchschnitt mehr als 1,48 Kinder, weil sie in diesem Alter zumeist die Phase der Familienplanung schon abgeschlossen haben. Oder die Österreicherinnen und Österreicher sind insgesamt im Durchschnitt 43,2 Jahre alt und verdienen in unselbstständiger Erwerbstätigkeit insgesamt 31.407 Euro brutto pro Jahr. Aber ein 43-Jähriger oder eine 43-Jährige verdient im Jahresdurchschnitt 34.819 Euro, also um einiges mehr. Dazu gibt es noch Geschlechterunterschiede in Alter und Einkommen. Also auch hier wieder keine eindeutigen Antworten über unsere Normalität. Auch in der Statistik sind die Zahlen keine verlässliche Größe. Wozu sich die Zahlen vielleicht eher eignen, ist, Entwicklungen abzulesen und diese dann in die Zukunft fortzuspinnen. Die Daten sagen uns vielleicht mehr über die Normalität von morgen, als dass sie die Gegenwart präzise abbilden. Durchschnittsalter und Lebenserwartung zum Beispiel steigen. Wir werden aber nicht nur älter, sondern auch größer und schwerer. In den vergangenen 4 Jahrzehnten sind Männer im Schnitt um 5 cm größer und 7 Kilogramm schwerer geworden. Frauen haben im gleichen Zeitraum um 2 cm und 2 Kilogramm zugelegt. Dass wir älter, größer und schwerer werden, ist naheliegend. Österreich hat schließlich an Wohlstand stetig dazugewonnen. Aber ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird? Ob Fastfood, Umweltverschmutzung und Klimawandel oder Übergewicht im Kindesalter da irgendwann zu einer Trendwende führen? Es lässt sich also nicht aus allen Zahlen auf den ersten Blick einen Rückschluss auf das neue Normal ableiten. Und dennoch, Zahlen machen etwas mit uns, als Gesellschaft und mit jedem Einzelnen. Die Frage, mit wem es was macht, die stellt sich auch Liz Hirn.
Irgendwie fängt man alle ein bisschen ab, aber man bildet doch nicht ab, was ist. Ja, wie du schon gesagt hast, also wir sind alle nicht in dieser Altersgruppe drinnen, wir könnten sein, wir müssten es nicht, aber es macht etwas mit uns. Die Frage ist, mit wem macht es etwas? Und ich glaube, die Statistik ist gerade in einer Demokratie sinnvoll, also nicht nur in einer Demokratie, aber bei uns, in unserer Demokratie sinnvoll, wenn es darum geht, Maßnahmen auch zu rechtfertigen. Also ich weiß nicht, ob so viel Einfluss auf das einzelne Leben hat, aber die Zahlen sind jedenfalls wichtig, um politische Maßnahmen zu rechtfertigen. Ja, weil ich brauche quasi irgendetwas, womit ich arbeiten kann und was ich vor einer Masse legitimieren muss. Ja, und in einer Demokratie geht es um die Mehrheit. Also ist sozusagen der Durchschnitt die Möglichkeit für mich, auch meine Maßnahmen zu legitimieren. Ansonsten muss ich mir ja vorwerfen lassen, ich mache Entscheidungen für eine kleine Gruppe oder für meine Gruppe oder für meine Freunde im Sinne von Freunden. Wirtschaft etc.
Dass Statistik vor allem ein Mittel für politische oder sonstige strategische gesellschaftliche Entscheidung darstellt, ist naheliegend. Auch wenn es nicht mein erster Gedanke war, aber es macht absolut Sinn. Und vor allem, wenn es um die Normalität von morgen geht. Wenn ich weiß, wie viele Kinder durchschnittlich geboren werden, dann kann ich vorausschauend Kindergärten und Schulen bauen oder eben schließen, Pädagoginnen ausbilden oder umschulen. Weiß ich, dass Gesellschaften stetig älter werden, werde ich eher mehr Demenz-WGs und Pflegekräfte brauchen. Dass es Politik nicht immer gelingt, diese aus den Zahlen ablesbaren und erwartbaren Normalitäten von morgen auch entsprechend mit Maßnahmen zu begleiten, ist eine andere Geschichte. Der Mittelwert könnte uns als Gesellschaft helfen, uns für künftige Szenarien zu rüsten. Er macht aber auch etwas mit dem oder der Einzelnen. Diese Ziffern lassen uns nicht kalt. Sie wecken Erwartungshaltungen. So gibt es etwa Frauen, die zufrieden von sich selbst sagen, mit zwei Kindern das statistische Mittel und damit eine Art Soll übererfüllt zu haben. Es macht auch etwas mit uns, wenn wir weniger verdienen als der Durchschnitt, größer, kleiner oder dünner sind als die statistische Norm. Es macht etwas mit uns, wenn wir wissen, dass wir von der Norm abweichen. Statistiken beeinflussen damit unsere Vorstellung von Normalität. Die statistischen Mittelwerke wirken also aktiv auf uns zurück. Sie können als Orientierungspunkte dienen, als Referenzwert für die Selbsteinschätzung. Aber ist diesen Zahlen überhaupt noch zu trauen, Liz Hirn?
Also wir reden sehr salopp von Durchschnitt und haben schnell auch mal Zahlen bei der Hand. Aber ich glaube, dass die tiefere Beschäftigung mit den Zahlen, wie sie sich ergeben und was mich immer sehr bedrückt ist, dass wir ja sehr viele Zahlen erst immer nachgeliefert bekommen. Also wir hantieren permanent mit alten Zahlen. Übrigens betrifft es, greift jetzt zu weit jetzt vor, aber auch in den KI-Bereich rein. Also wir hantieren prinzipiell immer mit Zahlen, die schon veraltet sind und sind meistens einige Jahre retour. Ja, also das beunruhigt mich immer dran. Also wir haben es mit Zahlen zu tun, die schon da waren, aber eigentlich eher einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen, als jetzt wirklich ein gutes gegenwärtiges Bild oder einen Blick in die Zukunft ermöglichen.
Darin liegt wohl das Dilemma allen Planens, dass wir aus dem Blick in die Vergangenheit versuchen, Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Dass wir die Welt von morgen immer aus dem Gestern herausbauen. Mittelwerte dienen also zur gesellschaftlichen Planung und können als Orientierungspunkte dienen. Sie sind dabei aber kein erstrebenswertes Ideal oder Ziel, ganz im Gegenteil. Es geht für jeden Einzelnen darum, sich dazu in Relation zu setzen. Der persönliche Vergleich mit dem durchschnittlichen Gehalt, mit der mittleren Wohnungsgröße, es sind übrigens 102 Quadratmeter Wohnnutzfläche, oder auch dem Körpergewicht. All das löst Emotionen aus und führt dazu, dass Menschen sich benachteiligt oder eben privilegiert fühlen, je nachdem, wie viel und in welche Richtung sie vom Mittelwert abweichen. Entzaubert in ihrer Nüchternheit werden die Zahlen auch, weil sie zutiefst politisch sind. Politik orientiert schließlich ihre Maßnahmen daran und rechtfertigt mit Statistik, Politik für die sogenannten normalen Menschen zu machen. Normalität als eine politische, als eine ideologische Kategorie, als etwas, das von außen auf unser Leben gestülpt wird wie eine Schablone. Diese Mechanismen werden wir uns in einer weiteren Folge sicher noch genauer ansehen. Bevor wir das tun, machen wir noch einen Schritt zurück. Dass Normalität ein gesellschaftliches Thema ist, haben wir den Krisen der vergangenen Jahre zu verdanken. Spätestens seit der Corona-Pandemie sind Normalität und das neue Normal ein heiß diskutiertes Thema. Neu ist es nicht. Aber seit wann beschäftigen wir uns mit dieser Idee von Normalität? Gab es dieses Konzept sprachlich immer schon? Oder kam das erst mit der Industrialisierung, mit der Aufklärung? Antworten auf diese Fragen hat der Sprachwissenschaftler Jürgen Spitzmüller, den ich in seinem Büro in der Sensengasse besuche. Mit schwarzem Rollkragenpulli überrascht der Uniprofessor mit ausgezeichnetem italienischen Espresso. Jürgen Spitzmüller ist Soziolinguist und forscht an der Uni Wien an der Schnittstelle von Sprache und Gesellschaft.
Also es gibt ein sehr schönes und wichtiges Buch in dem Zusammenhang von Jürgen Link, das ist ein Literaturwissenschaftler, Versuch über den Normalismus. Also wie entsteht Normalität? Er ist dem nachgegangen und er zeigt sehr schön, dass der Begriff des Normalen oder der Normalität eigentlich eine Erfindung der Moderne ist. Entsteht mit der Industrialisierung und mit im Zusammenhang mit der Entwicklung von Statistik, darauf müssen wir noch zu sprechen kommen, das ist ganz wichtig, und auch mit Normen, Industrienormen. Ja, also Normierung, Messbarkeit, Abgrenzbarkeit ist etwas, was das Normale sozusagen hervorgebracht hat als Begriff. Im 19. Jahrhundert ist das vor allem.
Link unterscheidet dabei zwei Formen des Normalen, die jedoch immer wieder miteinander vermischt werden. Das eine ist das sogenannte flexible Normal, das ist die messbare Normalität.
Und der zweite Begriff, den nennt er den Protonormalismus, hängt zusammen mit Norm. Ja, also was soll sein? Ja, und da kommen wir in den Bereich dessen, was wir in der Soziolinguistik Ideologie nennen. Also das heißt Bestimmungen dessen, was sein soll und was nicht sein soll. Und wenn wir davon reden, dass etwas ist nicht normal, dann ist oft dieser Normenbegriff, der flexible Normalismus, gemeint und nicht der messbare Normenbegriff. Und trotzdem wird das beides häufig vermischt. Also das sind so zwei Kategorien, die man so grundsätzlich, glaube ich, ganz sinnvoll unterscheiden kann.
Das beschreibt die komplexe Wechselwirkung von Normalität sehr gut. Einmal lassen sich mit Zahlen Tatsachen ganz nüchtern beschreiben und abbilden und andererseits entstehen daraus normative Vorgaben, wenn aus dem, was statistisch gesehen ist, abgeleitet wird, wie etwas zu sein hat. Sprachwissenschaftlich älter ist die messbare Norm, die sich mit dem aufkeimenden Handel entwickelt hat. Im Wortstamm stecken allerdings schon beide Bedeutungen drinnen.
Also der Wortstamm kommt, soweit ich weiß, aus dem lateinischen Norma, der rechte Winkel. Ja, also sozusagen etwas, was rechtwinklig ist und abgemessen ist. Was aber auch noch mit hineingeht, ist die Ordensnorm, die Ordensregel. Also da haben wir dann die Regularitäten mit drin. Also es kommt tatsächlich aus einem eher technischen Bereich ursprünglich. Also ist sehr stark geprägt von einem technischen Bereich.
Menschliche Normalität lässt sich also mit Zahlen abbilden. Diese Zahlen lösen komplexe psychologische Prozesse in uns aus. Sie haben über den Vergleich mit anderen oder dem Durchschnitt eine emotionale Tangente. Die Mechanismen, die dadurch ausgelöst werden, sind hochkomplex, gerade wenn es um persönliche Werte wie Körpermaße geht. Ein ganz konkretes Beispiel, wie hier eine Emotion wegen Ziffern ausgedehnt und zurechtgebogen werden, finden wir in der Welt der Mode, genauer gesagt im sogenannten Vanity Sizing. Dabei tricksen Hersteller mit den Konfektionsgrößen von vornehmlich Damenmode, die über die Jahre schleichend größer werden. Denn auch wenn es uns nicht gefällt, es macht etwas mit Frauen, ob das neu erworbene Kleid die Zahl 36 oder eine 42 im Etikett stehen hat. Hersteller wissen das und haben einfach die Nummern angepasst. Auch Modemacherin Susanne Bisowski kennt das Phänomen, wie sie mir bei einem Besuch in ihrem Wiener Atelier erzählt. Sie selbst ist ganz in Schwarz gekleidet und damit der optische Ruhepol in ihrem farbenfrohen Atelier, das bis an die Decke mit Blumenmustern und Vintage-Stoffen gefüllt ist.
Es gibt tatsächlich Firmen, die in eine 42er Größe in ihrem ganzen System dann eine 38 reinschreiben, weil sich die Frauen dann wohler fühlen. Natürlich sehe ich das mit einem Augenzwinkern und ich frage mich auch, wo ist der Ursprung von diesen ganzen, bei der Body-Akzeptanz momentan, sollte das alles keine Rolle mehr spielen?
Also das untergräbt die Verlässlichkeit von Zahlen noch einmal mehr. Worauf kann man sich da noch verlassen, wenn wegen eines konsumsteigernden Wohlfühleffekts ein etabliertes Zahlensystem manipuliert wird? Es führt die ganze Normierung ad absurdum.
Zu einer grenzenlosen Verwirrung. Wir merken das jetzt, nachdem wir auch Kleidungsstücke verschicken, dass die Menschen wirklich sich einstufen, als hätten sie Größe small. In Wirklichkeit tragen sie sicher large plus x large und sind da vom Markt vollkommen verwirrt schon, weil der einen einreden will, ja, eh ganz, ganz dünn. Und das finde ich schon, also da bin ich schon für klare Normen, weil sonst gibt es keine Verständigung mehr unter den Menschen. Da passiert dann erst wieder ein Hin- und Herschicken vom Backerl.
Zahlen sind also nie einfach nur Zahlen. Egal, ob wir Dinge vermessen oder am Menschen selbst Maß nehmen. Diese Zahlen schaffen eine Realität, die wir dann Normalität nennen. Doch diese Normalität ist eine sehr brüchige, eine zwielichtige Angelegenheit. Mir fällt dazu Paul Watzlawick ein und sein Essay »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« Darin beschreibt er, dass sich jede und jeder eine eigene Wirklichkeit konstruiert, dass es so viele unterschiedliche Wirklichkeiten gibt, wie Menschen existieren. Wir alle sehen die Welt aus unserer individuellen Perspektive. Wir können gar nicht anders, als mit unseren eigenen Augen auf die Welt blicken. Für die Konstruktion dieser höchstpersönlichen Wirklichkeit greifen wir auf Raster zurück, ordnen die Welt mit ihnen, verleihen ihnen Sinn. Mit der Normalität scheint es sich ähnlich zu verhalten. Die Normalität an sich gibt es genauso wenig wie die eine Wirklichkeit. Die Kategorien und Einheiten, aus denen wir unsere höchst eigene Normalität bauen, die mögen einander ähneln. Wir messen alle in Metern, Gramm oder Grad. Doch wir zimmern uns daraus eine höchst persönliche Version der Normalität, an der wir dann unser Leben orientieren. Mich hat der Gedanke, dass Wirklichkeit keine unverrückbare Tatsache ist, schon bei der ersten Lektüre von Watzlawicks Buch beunruhigt. Diese Beunruhigung hat sich spätestens jetzt auf die Normalität ausgeweitet. So konstruiert diese Normalität auch sein mag, sie beeinflusst unser Handeln. Das bestätigt mir auch der in Vorarlberg lebende Psychiater Reinhard Haller. Ich erreiche ihn via Zoom in seinem Büro in Feldkirch. Dass der erfolgreiche Buchautor selbst ein belesener Mann ist, merkt man nicht nur an seinen Antworten. Auch die Bücherwand hinter ihm spricht regelrecht Bände. Reinhard Haller hat sich in seiner langjährigen Tätigkeit als Gerichtsgutachter viel mit den Grenzen des Normalen beschäftigt, vor allem was das menschliche Handeln, das menschliche Verhalten betrifft.
Statistisch gesehen ist das Normale einfach der Mittelwert. Wenn man sich das in einer Gaußschen Verteilungskurve betrachtet, dann sind die 70, 80, 90%, die in der Mitte gelegen sind, eben das Normale und auf beiden Seiten das Außen, das Seiterische, das Abnormale, das Gestörte, wenn man so will, auch das Kranke. Der Normalitätsbegriff lässt sich auch funktionell definieren. Das heißt, normal ist, was gut funktioniert, und gestört ist, was eben irgendwie ein Sand im Getriebe hat.
Und wie prägt diese Normalität der Mittelwerte das Leben jedes und jeder Einzelnen?
Das wird vom jeweiligen Zeitgeist, natürlich auch von den Gesetzen, von den gültigen Normen in dieser Phase vorgegeben. Und wer sich daran hält, der ist der normale Mensch, und wer wird individualisiert und aus dem heraustritt und selbst festlegt, nach welchen Richtlinien er leben will, der gilt eben als abnormal. Das hat natürlich auch sehr viel mit Machtausübung zu tun, das heißt mit diesem Normalitätsbegriff und mit diesem Normalitätserfordernis werden die Menschen natürlich ein Stück weit auch entindividualisiert. Sie werden im Prinzip also auch unterjocht, ihrer Freiheit etwas beraubt. Und das ist natürlich auch etwas jener Stoff, aus dem es dann die Konflikte, die Kriege, die Auseinandersetzungen letztlich gibt. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es vielleicht in manchen Zeiten tatsächlich erforderlich war, um etwas vorzugeben, was normal zu sein hat und an das sich die Menschen halten müssen, dass das aber in der heutigen Zeit natürlich keinesfalls mehr derartig erforderlich ist. Und die Freiheit, die sich auch gegen die Normalität wehrt, letztlich eines der höchsten Güter ist, das der Mensch heute neben der Gesundheit hat.
Ein Schritt weg von den reinen Zahlen löst hier gleich eine ganze Menge von neuen Aspekten auf. Einmal, dass Normalität ein Begriff zu sein scheint, der sich verändert, je nachdem, welches Gegensatzpaar ich mit ihm bilde. Das Normale und das nicht der Norm entsprechende, das Normale und das Nicht-Funktionierende, das Normale und das Gestörte, das Kranke, das Normale und das Geniale, das Außergewöhnliche, aber auch das Paranormale. Auf einige dieser Kategorien werden wir sicher zurückkommen in dieser gedanklichen Forschungsreise. Schon die nüchterne Normalität der Statistik, so hat auch Reinhard Haller es aufgezeigt, hat immer schon zwei Gesichter. Auf der einen Seite gibt Normalität im positivsten Sinne Orientierung, wenn nicht sogar Geborgenheit. Wir richten unser Leben nach Normen aus, und sei es nur durch das Unterscheiden davon. Auf der anderen Seite ist diese Normalität, sobald sie zur erklärten Norm wird, auch immer eine Einschränkung und setzt der persönlichen Freiheit Grenzen. Diese beiden Pole, Normalität als etwas Sicherheitsspendendes und Ordnungsschaffendes auf der einen Seite und als das, was wir fliehen wollen, von dem wir auszubrechen versuchen, auf der anderen Seite. Diese Pole werden uns in der nächsten Folge beschäftigen, wenn die Normalität uns leise mit Dr. Faust zuraunt. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.